Ja, und wir sind wieder live am Winterkongress, starten in den Nachmittag, schön spät, wie es sich gehört. Und ich freue mich sehr auf diesen Vortrag, der jetzt kommt, Votelog mit Fernando Bieta. Er ist leider alleine hier, denn Salim, der mit ihm hätte präsentieren sollen, ist leider krank. Aber ich bin überzeugt, wir werden trotzdem ein sehr tolles Referat haben, denn Fernando, er ist Medienkünstler, Designer und Programmierer, hat also von einer ganzen Reihe Dinge eine Ahnung. Und was in dem Zusammenhang auch noch ganz wichtig ist, er ist Präsident von Votelog und wird uns also jetzt vorstellen, was es hinter diesem Projekt, was es damit zu tun hat. Ich wünsche euch allen viel Vergnügen und begrüßt bitte mit einem herzlichen Applaus Fernando.
Vielen Dank für die Introduction. Danke, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ich erzähle euch heute über das Projekt Votelog, wo wir uns gleich bewegen, wenn ihr die Beschreibung gelesen habt oder vielleicht auch nicht. Es geht um den Nationalrat, es geht um die Politik, es geht um Aktivismus und die Frage, was macht jetzt Bern darüber eigentlich? Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, dieses Jahr ist Wahljahr. Wir werden wieder 200 ParlamentarierInnen nach Bern schicken, in den Nationalrat. Und wir hatten hier in Zürich und im Kanton Basel-Land bereits das Glück von den vielen Wahlplakaten. Und was auch immer mit der Zeit, mit dem Wahljahr kommt, sind verschiedene Tools, sind verschiedene Hilfsmittel und Informationen, die wir als StimmbürgerInnen nutzen können, um herauszufinden, wen möchten wir eigentlich wählen. Und wir bei Votelog haben ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt. Wir haben wie versucht herauszufinden, wie könnten wir auch anschauen, was die ParlamentarierInnen, die bereits im Nationalrat waren, was sie eigentlich gemacht haben in dieser Zeit. Wir sehen uns nicht als ein Konkurrenzprodukt zum Beispiel zu Smartvote oder Lobbywatch, sondern als eine weitere Ergänzung, als ein weiteres Puzzlestück in der Schweizer Politiklandschaft. Mit Smartvote können wir herausfinden, was die angehenden oder auch bereits praktizierenden PolitikerInnen vorhaben, was sie möchten. Mit Lobbywatch können wir herausfinden, wie sie situiert sind, in welchen Verbindungen die sie stehen. Und wir möchten den parlamentarischen Prozess anschauen, also über was wird eigentlich im Parlament abgestimmt. Nun, das müsst ihr nicht lesen können, das ist eine Veranschaulichung mehr hier. Die Slides werden geteilt und es gibt auch eine Quelle. Aber der parlamentarische Prozess ist nicht ganz so einfach. Und vor allem, wenn man das dann noch auf Computer Science, also auf Informatik appliziert, das ist nicht ganz einfach, in Datenbanken abzubilden und etwas damit zu machen. Also sehr viel Komplexität, die verarbeitet werden muss, was auch die Parlamentsdienste tun. Was wir spezifisch anschauen möchten, sind die vielen Abstimmungen, die unsere RepräsentantInnen im Nationalrat dann auch für uns erledigen. Stimmen ja, stimmen nein, enthalten sich, sind abwesend, sind entschuldigt abwesend oder sind gerade Präsidentin oder Präsident und dürfen nicht oder stimmen nicht ab. Nun, diesen Prozess, wir haben circa 225 ParlamentarierInnen über eine Legislaturperiode von 4 Jahren. Diese höhere Zahl kommt zustande, weil auch Leute zurücktreten, leider versterben und dann ersetzt werden. Diese ParlamentarierInnen entscheiden über 1500 bis 2000 Abstimmungen pro Jahr, die im Nationalrat stattfinden. Das sind auch sehr viele kleine Abstimmungen, wo es dann nur um bestimmte Wordings geht oder um einen Satz und um zwei Paragraphen. Und das Gute daran ist aber, das wird in einem Protokoll erfasst und es ist auch öffentlich zugänglich. Vielleicht habt ihr diese Talons schon mal gesehen. Das sind immer das Abstimmungsprotokoll und die Resultate, wo das auch festgehalten wird. Früher schriftlich, dann später als PDF und netterweise seit einigen Jahren auch online und mit einer API versehen. Vielleicht kennt ihr diese Webseite von parlament.ch, das ist Curia Vista. Das ist die Abstimmungs- und Geschäftsdatenbank vom Nationalrat, hoffentlich auch bald vom Ständerat. Aber was damit auch leider verbunden ist, ist sehr viele Probleme. Das ist ein Screenshot von Twitter von vor ein paar Tagen, wo die API plötzlich alle Nationalräte in den Ständerat verschoben hat. Ich glaube, Sie haben es noch nicht ganz gefixt. Also, als ich heute nachgeschaut habe, war Sibel Arslan noch immer im Ständerat plötzlich. Und ich muss dazu sagen, es gibt eine alte API, also ein Application Programming Interface von den Parlamentsdiensten. Und es gibt eine neue. Als Sie die Webseite neu gemacht haben, also diese Webseite neu gestaltet haben, haben Sie eine neue API erstellt, die aufgeräumter, zugänglicher, mit mehr Informationen. Und die ist bis heute nicht dokumentiert. Und seit wir mit dem Projekt angefangen haben, es gibt diesen diesen schönen Screenshot hier. Die neuen Web-Services werden voraussichtlich im Frühjahr 2023 bereitgestellt. Dieses Frühjahr und 2023, das ändert circa jedes Quartal. Und seit wir mit diesem Projekt begonnen haben, sprich, nicht ganz einfach, wir haben das Beste versucht zu machen, was uns zur Verfügung gestellt wurde. Und wir versuchen halt, wie einen anderen Zugang wieder zu finden. Also wir haben diese API genutzt, wir haben einen Parser gebaut, haben sie kopiert. Und dadurch ist die Idee entstanden, 2019, als wir uns formiert haben, wo wir uns gefragt haben, wer kann eigentlich diese Abstimmungen überhaupt verorten? Wer kann eine Meinung dazu bilden? Könnten das JournalistInnen sein? Könnten das PolitologInnen sein? Weil wir, wie die Vorstellung hatten, können wir nicht einen Gegenpol, nicht einen Gegensatz, sondern eine andere Perspektive auf die Arbeit im Nationalrat, die themenspezifisch agiert, bereitstellen. Und wer kennt sich dort am besten aus? Sind zivilgesellschaftliche Organisationen. Mit dieser Idee wollen wir Transparenz und Rechenschaft erhöhen in der Schweizer Politik und dem, was machen die Experten darüber eigentlich, ein bisschen entgegenwirken. In diesem Sinne wollen wir verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen ermächtigen oder was auch Advocacy genannt wird, möchte ihnen ein Tool in die Hand geben, mit dem sie ihre Perspektive auf das Abstimmungsverhalten darstellen können. Wie funktioniert das? Die Organisationen bewerten einzelne Abstimmungen. Das ist von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Das können 5 sein über eine ganze Legislaturperiode oder mehrere 100. Je nachdem halt, wie viele Abstimmungen und Geschäfte überhaupt im Parlament bearbeitet wurden, die für Sie themenspezifisch relevant sind. Wir bewerten diese Abstimmungen, sagen, wir hätten gerne ein Ja bei dieser Abstimmung gehabt, oder wir hätten lieber ein Nein gehabt. Wir schauen uns dann im Hintergrund das Protokoll an, natürlich automatisiert, brechen daraus ein Ranking und evaluieren dadurch die ParlamentarierInnen. Also welche ParlamentarierInnen haben am ehesten so abgestimmt, wie sich diese Organisation mit ihrem spezifischen Themenfokus eigentlich gewünscht hat. Der wichtige Punkt hier ist aber, dass die Organisationen die ParlamentarierInnen nur indirekt bewerten. Sie sagen nicht, wir finden diesen Parlamentarier oder diese Parlamentarierin lässig oder finden gut, was sie oder er oder they macht, sondern es ist immer evidenzbasiert. Auf der Evidenz, wie sie sich wirklich verhalten haben bei den Abstimmungen im Parlament. Oder anders formuliert, die Organisationen erfassen ihre Perspektive in einem Ranking und evaluieren dadurch die ParlamentarierInnen. 2021 hatten wir dann das Glück, dass wir beim Prototype Fund von opendata.ch und der Stiftung Mercator Schweiz aufgenommen wurden und haben innerhalb von einem Jahr einen erweiterten Prototypen entwickelt. Der sah so aus, es ist nicht ein Design-Prototyp, es ist ein funktionaler. Mit der Idee halt, wie würde das aussehen, funktioniert das überhaupt? Wir haben auch mit 12 Organisationen dieses Tool auch getestet, haben versucht herauszufinden, was brauchen die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, also zum Beispiel wie die DigiGuess, der MieterInnenverband oder Public Eye, Rose Anekdote. Und darin können wir dann einfach sehen, wer hat prozentual am ehesten so abgestimmt, wie sich das die Organisation gewünscht hat, können das dann auch nach unserem Kanton filtern oder nach anderen Kantonen, nach Parteien, Fraktionen etc. Und was meine Lieblingsfunktion ist, ist das rechts oben, wir können die Liste auch drehen. Wir können auch nachschauen, wer am wenigsten so abgestimmt hat, wie eine bestimmte Organisation das sich gewünscht hätte. Jetzt wird es technisch. Wie berechnen wir das? Wir haben verschiedene Szenarien angeschaut, wie wir das berechnen könnten. Wir haben uns für die einfachste entschieden. Ich verstehe das nicht. Der Politologe ist leider krank, der wirklich Statistik in seinem Studium hatte. Ist einfach ganz brachial gesagt, wenn ein Parlamentarier und eine Parlamentarierin das abgestimmt hat, wie sich die Organisation das gewünscht hat, gibt es einen Punkt. Wenn nicht, also abwesend oder etwas anderes oder nein oder enthalten, gibt es einfach keinen Punkt. Und das ist wie der Grundsatz. Aber wir sind schon 4 Jahre an diesem Projekt dran und wir haben halt auch vieles herausgefunden. Darum gibt es hier ein großes Asterix, weil wir sind dann über den Status entschuldigt, abwesend gemäß Artikel 57, das ist mit einem E markiert auf den Protokollen. Das ist spezifisch wichtig für ParlamentarierInnen, die im Mutterschutz sind, weil sie während dem Mutterschutz kein politisches Amt ausüben dürfen. So hat sich, und die Präsidentin oder der Präsident stimmt nicht ab. Sprich, wie gehen wir mit diesen Szenarien um? Also sprich, wir benutzen hauptsächlich diese Logik, um das zu berechnen, aber wir bestrafen nicht Leute, die im Mutterschutz sind, wir bestrafen nicht die Präsidentin und den Präsidenten vom Nationalrat und wir bestrafen auch nicht, wenn Leute erst später ins Parlament nachrücken, eben wegen Todesfallrücktritt oder anderen Szenarien. Sprich, wir machen diese Berechnung, wir machen danach aber einen prozentualen Vergleich unter den ParlamentarierInnen. Intern sagen wir gar nicht mehr ParlamentarierInnen, sondern wir sagen einfach Parlierenden, weil es schneller gesagt ist, aber versucht bei ParlamentarierInnen für heute zu bleiben. Wir haben noch andere Szenarien angeschaut, spezifisch auch mit gewichteten Variablen zu arbeiten, im Sinne, wenn jemand von seiner sonstigen Haltung oder wie sie oder er oder they normalerweise abstimmt bei einigen Themen, abweicht und zum Beispiel auch eine Abstimmung kippen kann durch diese Handlung, dass das mehr Punkte geben könnte oder nicht. Haben wir aber für die erste Version vom VoteLog mal davon abgesehen und überlassen das auch dann, ich komme später dazu mit der API, auch den WissenschaftlerInnen oder JournalistInnen. Für die Techies unter euch, wie ist das gebaut? Wir haben einen Parser, der ist in Python programmiert von Reto. Schaut dort an Reto, der sehr viel Zeit in diesen Parser investiert hat. Stichwort für die Datenbank Aficionados unter euch. Primary Keys, die 14 Mal vorhanden sind. Schwierig, um eine gute Datenbank hier aufzubauen. Wir haben ein Backend, das in Scala entwickelt ist, und ein Frontend mit Next.js. Diese Punkte sind dann beim Aufruf später, dass wir noch Leute suchen, dann wichtig vielleicht. Genau. Der Prototyp ist öffentlich zugänglich unter prototype.botlog.ch. Wir haben eine API-Dokumentation auch. Also wir möchten diese Plattform nicht nur für uns nutzen, also diese Daten, die wir auch generieren, sondern wir möchten sie auch automatisch öffentlich zugänglich machen für WissenschaftlerInnen, andere politische Projekte und natürlich auch JournalistInnen. Und das Ganze ist natürlich Open Source unter gitlab.com/votelog unter einer AGPL 3.0 or later Lizenz. Oder das Wichtige daran ist eigentlich, weil es ihr nicht ganz vertraut damit, jedes Projekt, das unseren Code nutzt, muss auch Open Source sein. Genau, das ist das Team, das die letzten 4 Jahre daran gearbeitet hat, ein interdisziplinäres Team aus Design, aus Kunstwissenschaft, aus der Programmierung hauptsächlich. Und wir suchen auch immer noch weitere Mitstreiterinnen, weil die Arbeit geht weiter. Wir haben diesen Prototypen, der funktioniert, sieht aber nicht hübsch aus. Und wir arbeiten schon an der, also der Prototyp haben wir jetzt angefangen, ein Pre-Alpha zu nennen. Wir arbeiten jetzt mal gegen Alpha oder Beta, auch mit einem Design, das ansprechend ist, das auch endlich responsive ist und übersichtlicher ist. Der wichtigste Punkt ist eine bessere Suche für die Organisationen, dass sie diese Abstimmungen und Geschäfte, die für sie relevant sind, auch wirklich finden und dann ihre Position beziehen können. Eine übersichtliche Darstellung und halt auch eine Form der Exploration durch die verschiedenen Organisationen, die dann hoffentlich eines Tages auf unserer Plattform sind. Das sind so die wichtigsten Punkte, eben die ausgebaute Suchfunktion, ein neues Design. Wir machen auch eine Benutzerinnenverwaltung. Wir haben bei den Testings mit den 12 Organisationen auch gemerkt, es gibt verschiedene Bedürfnisse, wie das auch weiterentwickelt werden könnte, im Sinne von, was jetzt wenn mehrere mit diesem Tool arbeiten wollen. Sub-Rankings, das ist zum Beispiel für die DigiGuess sehr, sehr wichtig, also zivilgesellschaftliche Organisationen, die nicht monothematisch agieren, sondern halt verschiedene Themengebiete haben oder verschiedene Agenten oder Dinge, auf die sie hinarbeiten. Und was auch gewünscht wurde, ist, dass man Begründungen und Argumentarien hinter diesen Präferenzen, die diese Organisationen erfassen, auch hinterlegen können. Das ist der Aufruf. Wir suchen noch MitstreiterInnen in Kommunikation, Übersetzung, Politologie, Entwicklung, Design oder, wenn ihr motiviert seid, an so einem Projekt mitzumachen. Das Projekt ist auf freiwilligen Arbeit basiert im Moment wieder. Und über diese freiwilligen Arbeit heraus sind wir in verschiedenen Prozessen von Projektförderung, um das Projekt weiterzubringen. Und halt auch endlich eine öffentliche Beta zu launchen. Wir haben immer noch den Prototyp, wo Organisationen am Testen sind und natürlich einen Non-Profit-Status, steuerlich einfacher. So der wichtigste Punkt von den Slides her, über was ich noch ganz kurz ein bisschen sprechen möchte mit der Zeit, die ich habe, weil ich ein bisschen sehr schnell gesprochen habe, sehe ich hier auf der Uhr, ist ein bisschen die Civic-Tech-Szene, also in dem Sinne von, in welchem Bereich bewegen wir uns mit Projekten wie VoteLog. Das ist nicht ganz so einfach. Also ich habe auch persönlich, eben wie angekündigt, ich komme eigentlich eher aus der Kunst und aus der Medientheorie. Ich habe das Projekt unterschätzt. Das braucht sehr, sehr viel Arbeit. Es sind sehr, sehr viele kleine sehr wichtige Dinge, die passieren können, auf die man Acht geben muss. Und die Civic Tech-Szene in der Schweiz ist sehr gut vernetzt, sind sehr viele sehr motivierte Leute auch dabei. Das Funding ist aber relativ schwierig und die öffentliche Unterstützung auch. Also wir versuchen seit Jahren mit den Parlamentsdiensten zum Beispiel, die diese API bereitstellen, auch in Kontakt zu treten, hatten auch einige kleine Austausche, auch um diese API zu bereinigen. Und da einfach einen kleinen Hinweis darauf: Die Parlamentsdienste, nicht der Bund, sondern die Parlamentsdienste, die diese Daten zur Verfügung stellen, der Kunde dieser Parlamentsdienste ist das Parlament selbst und nicht die Öffentlichkeit. Was die Arbeit halt für uns sehr stark erschwert. Also wir können noch so viele Bugs und Fehler, die wir finden, den Parlamentsdiensten melden. Wir sind nicht die Zielgruppe. Und das macht die Arbeit in diesem Feld in der Schweiz nicht gerade einfach. Und wir haben auch versucht, mit verschiedenen AkteurInnen bereits Einfluss darauf auszuüben. Vielleicht gibt es noch einen Hinweis darauf, dass vor etwa einem Jahr wurde der Leitungsposten sehr plötzlich neu ausgeschrieben. Vielleicht gibt es da auch eine Veränderung, das wissen wir nicht ganz genau. Aber das ist so das Wichtigste. Also wenn ihr Lust habt, wir sind interessiert. Und wenn ihr sonst Ideen habt, was ihr mit unseren Daten auch noch anfangen könnt, geht auf unsere Webseite, kontaktiert uns, nutzt die Daten, wertet sie aus, bearbeitet sie weiter und wir freuen uns immer über Pull Requests. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir, lieber Fernando, für diesen spannenden Einblick, bei dem sich mir gerade eine ganze Menge Fragen auch eröffnet haben. Ich gebe dann gleich das Mikrofon frei, das hier im Saal steht, für eure Fragen zuerst. Das sollte man nicht sein Privileg als Moderator zuerst nutzen. Aber ich möchte gerne noch einmal meinen kleinen Sonderapplaus bitten. Und zwar, was euch vielleicht gar nicht aufgefallen ist, aber Fernando hat so schön in einem Nebensatz gesagt, ja, unser Projekt ist natürlich Open Source. Dass das natürlich ist, das wissen wir, glaube ich, alle hier drin, das ist eigentlich eher noch die Ausnahme als die Regel und umso mehr freut es mich, dass das für euch so selbstverständlich ist. Gerne noch einmal einen Applaus dafür. Und falls jetzt jemand Open Source ganz scheiße findet, das Mikrofon ist offen. Ja, vielleicht ist es eine andere Frage. Nein, jetzt glaube ich, eine andere Frage.
Ich wollte eigentlich mal nachfragen, ich habe mir die Daten selber mal angesehen, weil ich eine ähnliche Idee hatte. Also Riesenapplaus für deine Arbeit, war absolut toll. Die Daten lassen sich nicht einfach so matchen mit den Abstimmungen und den tatsächlichen Abstimmungen, die man an der Urne macht und den Daten im Parlament. Ist das richtig?
Das wäre jetzt eine Frage, die ich an den Politologen weitergeben würde. Meines Wissens nicht, nein, weil das sind andere Prozesse, das ist auch auf diesem Diagramm, das ich gezeigt habe, das ist wie ein anderer Prozess, der dort noch losgeht, natürlich. Nein, in diesem Sinne lasse ich mich auch nicht direkt auf andere, also auf die nationalen Abstimmungen zum Beispiel, matchen. Leider nicht.
Dann würde es mich interessieren, dann ist relativ viel Handarbeit auch noch involviert bei den einzelnen Abstimmungen im Parlament selber.
Nein, nicht direkt Handarbeit, weil die Abstimmungen, die im Parlament stattfinden, ja, die sind komplett in der API drin. Sie haben viele Fehler, sie haben viele Probleme, dort einfach rein, was die Zusammensetzung der Daten anbelangt. Das bisschen Kontakt, das wir hatten mit einem Contractor der Parlamentsdienste, die das auch entwickelt haben, ist eine OData-Schnittstelle, hat uns auch gesagt, das kommt aus 7 internen Datenbanken, wird das rausgezogen. Und es betreibt eben nicht nur die Webseite und die API, sondern es betreibt auch das interne System im Parlament, um überhaupt abzustimmen. Und da gibt es auch viele handschriftliche Protokolle, es gibt nicht einen Changelog, also die Daten haben keine Timestamps und die wenigen, die es gibt, die sind nicht vertrauenswürdig. Also wir hatten plötzlich, weil wir machen, rein technisch gesehen, wir machen einen kompletten Klon. Also wir benutzen einfach die API und bauen eine neue Datenbank auf, die auch unter api.org.ch komplett zugänglich ist. Wir machen eine Kopie der Datenbank und haben auch wie gemerkt, weil wir machen das nicht live, weil es sind sehr viele Daten, es sind, glaube ich, etwa um die 14 Gigabyte reiner Text, eine Sprache. Wir haben jetzt im Moment nur Deutsch, aber sobald wir mehr RAM auf unserem Server haben, haben wir auch noch die anderen Sprachen. Und wir haben gemerkt, als wir die verschiedenen Dumps, die wir haben, dass sich Dinge ändern, also es sind Rechtschreibfehler, die sich wieder verändern, etc., aber die Timestamps von dem Change bleibt dann genau gleich, auf das Datum, als die Abstimmung war oder das Geschäft eingereicht wurde oder ähnliches. Also viel Handarbeit im Sinne von, wir haben einfach vor allem, um die Primary Keys zu bereinigen, haben wir viel Handarbeit investiert und darum ist der Python-Code ist sehr aufgeräumt, danke an Reto, aber man merkt auch, dass wir hadern mit den Daten, die wir bekommen vom Parlament.
Du hast gesagt, du machst Dumps, mehrere Dumps über Zeit.
Ja, täglich.
Siehst du Veränderungen zwischen den Daten? Das würde mich noch interessieren.
Ja, wir sehen Veränderungen, aber wir sehen auch oft die Veränderung, dass der Server plötzlich nicht mehr funktioniert oder einfach nicht mehr antwortet, obwohl es kein wirkliches Kontingent gibt, wie viele Requests das man schicken darf. Also von, und da berufen wir uns auf die API-Dokumentation der alten API, weil die neue ja immer noch auf sich warten lässt. Aber Frühjahr 23, wir drücken die Daumen. Aber wir sehen Veränderungen in den Daten, aber es eben, das sind diese kleinen Dinge, dass plötzlich Wordings angepasst werden oder plötzlich Vereinheitlungen, wo man plötzlich etwas aufräumt. Das sind schon Leute dran, Veränderungen immer wieder zu implementieren. Einige sind in den Changelogs drin, andere nicht. Aber wir haben jetzt nicht eine Verstörung oder so etwas bisher gesehen, dass plötzlich etwas verschwindet oder anders in dieser Art.
Genau das wäre meine Frage. Denn wenn du Veränderungen siehst, dann habt ihr noch nie was gesehen in irgendwelchen Abstimmungen selber in den Resultaten.
Nein, das nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es sind irrsinnig viele Daten.
Ja, ja,
und wir haben uns jetzt auch nicht darauf konzentriert, weil unsere Hauptpriorität im Moment ist noch, einfach das Ding zum Laufen zu kriegen. Und überwachen tun wir im Moment nicht wirklich. Wir haben einfach unsere Beispiele, wir haben ein Set an Beispiele, die wir immer wieder nutzen, Dinge, die gut funktionieren, also sprich, ist alles richtig in den Daten, wenn wir es abgleichen, und andere, wo wir merken, so, das sind Probleme herum. Also wenn wir zum Beispiel dieses, die Primary Key Matching, wenn wir dort eigene Keys hinzufügen, ob sie das vielleicht zum Beispiel im Nachhinein ändern oder nicht. Das ist aber bis jetzt noch nicht passiert, leider.
Okay. Vielen Dank nochmal für den Vortrag.
Danke.
Ja, vielleicht kann ich dazu eben zur Veränderung etwas sagen. Ich glaube, am besten fragst du Reto mal, der kann dir ganz viele Anekdoten erzählen. Wahrscheinlich kommt er später nochmal, das ist lustig. Aber ich glaube, ich würde wirklich sagen, das ist nicht Ziel dieses Projekts. Also wir versuchen, das Problem überhaupt einmal, also es gibt einfach eine Wahrheit über die Abstimmung.
Genau.
Das glauben wir, dass es auf dieser Tafel mit diesem Foto in der Regel übereinstimmt, und das möchten wir in der Datenbank haben.
Genau.
Und nur schon das hinzukriegen, hat uns jetzt mehrere Jahre gekostet.
Ja. Mehr als 4 Jahren. Aber das ist auch wie die Idee mit der API. Also im Sinne von, wir möchten auch andere Projekte auffordern, wenn ihr mit diesen Daten arbeiten wollt, nutzt unsere Datenbank, nutzt die API, macht eigene Daten, nutzt das Skript, und wenn ihr einen Fehler oder eine Verbesserung habt, eben sehr gerne Pull Requests.
Hey, danke für den Vortrag, sehr spannend. Eine Frage, ich bin eher mehr Campaigning und so und weniger Programmieren, aber was mir aufgefallen ist, dass ihr in diesem Projekt eine wichtige Rolle den Organisationen gibt, die eben diese Bewertungen macht. Mhm. Und das ist für mich aus Erfahrung, ich habe auch in Organisationen gearbeitet, immer ein Flaschenhals, weil die Lobbyistinnen und Lobbyisten meistens wenig Zeit haben, noch so Sachen zu machen, sind sowieso eher wenige Leute, die in diesem Bereich arbeiten. Mhm. Und meine Frage, warum macht ihr das nicht auf? Weil ich glaube, so Projekte brauchen eine große Community, wo die Menschen mitmachen und auch sehen, was läuft und so. Und warum macht ihr das nicht auf? Mein Vorschlag konkret wäre, dass Userinnen und User sich ein politisches Profil geben oder ein Themenprofil, also Naturschutz 10 Punkte oder Militär 0 oder so, und dann genau das die gleiche Arbeit wie die Organisation machen. Weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viel mehr Menschen, die Zeit und Lust haben, bei solchen Projekten sich zu beteiligen. Und ich glaube, jetzt von der Datenqualität, glaube ich, könnte dann schon noch ein paar Sachen rausziehen. Aber es wäre ja wie, man kann es ja auch trennen, diesen, also sozusagen den Community-Aspekt plus den Organisationsaspekt. Also was ihr davon habt, glaube ich, dass ihr eine viel größere Community habt von Menschen, die im Projekt involviert sind. Das gibt auch mehr Ressourcen, mehr Bekanntheit etc. Und ich glaube auch gleichzeitig, dass die Organisationen eigentlich immer der Flaschenhals bleiben werden. Also, und darum, also klar, ist schön, wenn man mit den großen Organisationen zusammenarbeitet, man bekommt leider von den meisten Organisationen sehr, sehr wenig. Und eben dort, glaube ich, wäre ein großer Aspekt. Und das Zweite, was ich spannend finde, ist, zentral für mich sozusagen als User ist das Lobbying. Wenn man eine Bürgerinnenorganisation, ein Netzwerk ist, also vielleicht gibt es einige kleinere Organisationen hier, die Politik machen auch, dann ist immer das Problem, dass man eigentlich immer mit Menschen arbeiten muss, nämlich mit Lobbyisten, die halt die Leute kennen. Von außen ist es immer sehr, sehr schwierig, schnell zu identifizieren, zum Beispiel kurz vor einer wichtigen Abstimmung, wo man ein Referendum überlegt, wer sind die interessanten Personen, oder? Und ich glaube, dort wäre es cool, auch ein, zwei Pilotprojekte zu haben bei bestimmten Abstimmungen, wo man wirklich auch das Tool einsetzt, um zu sagen, wir versuchen jetzt mit dem Tool, was es schon kann, solche Personen zu identifizieren. Mhm. Und dann hat er auch einen Use Case, weil ich glaube, dort wird es dann auch spannend, wenn aus einem solchen Projekt halt auch, dass man ab und zu dann vielleicht eine Abstimmung gewinnt. Das wäre cool.
Ja. Wenn ich reagieren darf darauf. Zum ersten Punkt mit dem, vielleicht, wir nennen das Aktivismus. Das ist bei uns auf dem Schirm. Also wir haben uns dort ein bisschen zurückgenommen. Also wir hatten das, am Anfang des Projekts hatten wir das noch viel stärker drin. Und wir haben dann auch mit den Testings mit den Organisationen wie gemerkt, dass das einige Organisationen bereits von sich aus machen. Und dann haben wir uns wie entschieden, dort nicht vorzuspuren. Wir machen zuerst das für die Organisationen und eine Benutzerinnenverwaltung mit verschiedenen Möglichkeiten, Geschäfte vorzuschlagen, die man dann auch bewerten soll, also eine Präferenz registrieren, und haben diesen Weg gewählt. Aber wir haben das immer noch auf dem Schirm, dass wir das auch gerne öffnen möchten für mehr BenutzerInnen, verschiedene Profile auch, dass man nicht eine zivilgesellschaftliche Organisation sein muss, um überhaupt ein Profil anzulegen. Also das ist eine Idee, die wir auch immer noch ideologisch sehr stark mit uns mittragen und auch eines Tages implementieren wollen. Wir haben einfach von den Ressourcen her uns jetzt konzentriert darauf, nicht zu stark in die Arbeitsweise der Organisation selbst einzugreifen, sondern sie schalten und walten zu lassen und das dann eines Tages noch hinzuzufügen. Zum zweiten Punkt, wie muss man vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen dazu sagen, dieses Tool gibt's schon. Mehrfach. Verschiedene Lobbyunternehmen verkaufen dieses Tool. Und es gibt auch kleinere und mittlere Organisationen, die ähnliche Tools für sich selbst schon gebaut haben. Einfach um herauszufinden, wer ist überhaupt relevant für sie, mit welchen ParlamentarierInnen, also NationalrätInnen in unserem Fall, sollte man vielleicht mal sprechen, sollte man in einen Diskurs treten, sollte man vielleicht versuchen zu überzeugen oder an einen runden Tisch zu kriegen. Und die Ideologie hinter Votelog ist halt, dass wir dieses Tool wie auch zur Verfügung stellen wollen, im Sinne von, dass kleinere und mittelgroße zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich nicht diese teuren Lobbyfirmen leisten können, eigentlich genau dieses Tool auch nutzen können und auch diese Möglichkeiten haben. Der Preis, den wir dafür verlangen, in Anführungs- und Schlusszeichen, ist einfach, dass es öffentlich ist. Also im Sinne von die Auswertung, die die zivilgesellschaftliche Organisation bekommen, hat auch die Öffentlichkeit. Also ich kann mich auch informieren darüber, wer dann in diesem Sinne abstimmt oder befangen ist oder kulturell situiert. Genau, also das ist wie die Idee dahinter. Und wir hoffen auch, dass die Organisationen dann auch genau für diesen Zweck dieses Tool dann auch einsetzen werden.
Wunderbar, vielen Dank für diesen detailreichen Einblick. Ich muss schon langsam ein bisschen auf die Uhr schauen, aber für eine Frage haben wir sicher noch Zeit.
Ja, also kurze Frage, sehr cooles Projekt. Eine Verständnisfrage. Wenn ich es richtig verstehe, geht es eigentlich darum, wie die Parlamentarier abstimmen. Warum braucht ihr dann die Textdaten? Also sind die Textdaten da, um dass die Organisationen nach den Gesetzen suchen können, die sie interessieren? Weil sonst würden ja eigentlich die Abstimmungsdaten genügen. Das wäre so ein bisschen meine
Frage. Rein technisch würden die Abstimmungsdaten genügen. Wenn man einfach unser Tool dann einfach in Zusammenarbeit dann mit Curia Vista, also der Parlamentsdatenbank, nutzen würden. Die Idee war das eigentlich auch ursprünglich, dass wir einfach nur diese Abstimmungsdaten drin hatten. Aber als wir gemerkt haben, was für ein Mess diese Daten eigentlich sind und dass wir überhaupt anfangen konnten, wirklich damit zu arbeiten, ist wieder Subprojekt entstanden, halt auch wirklich die Datenbank in einer bereinigten Form auch bereitzustellen, dass nicht noch mehr Projekte, die Ideen haben, die mit diesen Daten arbeiten wollen, immer wieder neue Parser schreiben müssen und immer wieder neue eigene Datensätze sich runterziehen müssen, damit sie damit arbeiten können. Es ist wie ein Subprojekt und es hilft uns halt bei der Suchfunktion. Wir möchten die immer weiter ausbauen natürlich. Also wir sind nicht wie andere Projekte mit Machine Learning oder ähnlichen Tools dort einfach Schlagworten oder ähnliches. Es sind wirklich nur die Daten, die auch das Parlament zur Verfügung stellt zum jetzigen Zeitpunkt. Aber vielleicht kommt es eines Tages und jetzt haben wir die Daten.
Gut, wunderbar, besser, ihr habt die Daten als den Salat am Schluss. Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, als ich da gehört habe, ja, 7 Datenbanken, keine dokumentierte API, da wird der Salat an einem anderen Ort gemacht. Da hätte ich noch ein paar Fragen dazu, allenfalls, die werden wir vielleicht auch stellen können. Aber vielen Dank, dass du uns das Projekt vorgestellt hast und auch auf die Fragen so detailliert eingegangen bist. Ich finde das großartig. Und ein weiteres Wort von dir, das mir geblieben ist aus dem Vortrag, war, ja, wir haben das Projekt unterschätzt. Und auch da, glaube ich, gibt es durchaus andere Anbieter beziehungsweise Auftraggeber auch in der Bundesverwaltung, die auch ihre Projekte manchmal ein bisschen unterschätzen, die aber viel mehr Ressourcen haben. Und in dem Sinne möchte ich euch gerne auch nochmal bitten, wenn ihr selber Lust habt, bei diesem Projekt mitzumachen, ich glaube, das hat ganz viel Unterstützung verdient. Wenn ihr selber keine Zeit habt, gebt das gerne auch weiter von Freunden und Bekannten, von denen ihr denkt, dass sie Zeit und Interesse dafür haben. Nochmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an.